Ja, also seid herzlich gegrüßt. Schön, dass ihr da seid. Und wir haben alle schon ein bisschen was hinter uns heute und einiges gehört und von Gott gehört und seinem Wort gehört. Und ich gehe mal davon aus, die meisten so, die wir hier sind, wir sind Christen und haben mit dem Wort Gott kein Problem. Gott ist für uns so eine Art Selbstverständlichkeit. Es gibt ihn. So wie es Nachbarn gibt und wie es in der Schule Lehrerinnen und Lehrer gibt, so wie es einfach andere und die Welt um uns herum gibt, nicht ganz so, aber so ähnlich gibt es auch Gott. Aber das ist ja nicht so. Gott ist eines der umstrittensten, jetzt sage ich mal, Phänomene überhaupt. Gibt es ihn oder gibt es ihn nicht? Und das geht dann hin bis zu den verschiedensten Witzen, die wir drüber machen, aber auch ganz ernsthafte Streitigkeiten, wenn wir sehen, was die Religionen so alles auslösen, was der vermeintliche Gottesglaube alles in dieser Welt schon angerichtet hat, dann gibt es viele Argumente, gegen Gott überhaupt zu sein. Aber Gott ist eine Wirklichkeit. Ihr kennt vielleicht diese kleine Episode, die so gelegentlich erzählt wird, dass eine Lehrerin in der Schule gesagt hat, Gott gibt es nicht. Und ein Schüler behauptet, doch, Gott gibt es. Und dann fragt die Lehrerin zurück, hast du ihn schon mal gesehen? Sagt er, nein. Hast du ihn schon einmal angefasst? Sagt der Schüler, nein. Also gibt es ihn auch nicht. Und dann fragt der schlaue Schüler zurück, schwäbisch wahrscheinlich irgendwie, Frau Lehrerin, haben Sie ein Gehirn? Natürlich habe ich ein Gehirn. Haben Sie es schon mal gesehen? Haben Sie es schon mal angefasst? Nein, nein. Also gibt es das auch nicht. Als Gottesbeweis ist das Ganze ein bisschen untauglich, zugegeben. Und doch bringt es so ein bisschen was auf den Punkt. Gott gibt es. Wir können das sagen und behaupten und andere das Gegenteil. Was gilt nun? Was ist jetzt? Und dann machen sich Menschen daran, Gott zu beweisen. Philosophisch, weltanschaulich, religiös und sagen, Gott muss es geben, weil er doch der Anfang von allem ist. Also wenn wir unsere Zeit einmal so versuchen in den Blick zu nehmen und das Denken, wie viele Jahre leben wir auf dieser Erde, wie lange gibt es diese Erde schon, irgendwann muss alles angefangen haben. Und der allererste Anfang, den wir nicht denken können, irgendwo da, ob Urknall oder nicht, das muss irgendwie Gott sein. Der allererste. Oder wir sagen, also Gott so als der erste Beweger. Oder wir sagen eben, er ist die Ursache von allem. Die allererste Ursache, die alles in Gang gesetzt hat in unserer Welt. Manche sagen dann auch theologisch, und ich will das gar nicht lächerlich machen, vom religiösen Gefühl her, von unserem Empfinden her, dass wir uns nicht selber auf die Welt gebracht haben. Gott ist das Woher unserer Existenz. Aber ehrlich gesagt, an einen solchen Gott, der nur Anfang ist oder Ursache, ein Weltprinzip oder das Woher eines religiösen Gefühls, an so einen Gott könnte ich nicht glauben. Mit so einem Gott lässt sich nicht leben und im Übrigen auch nicht reden. Beten lässt sich nur zu einem Gott, der lebendig ist, der nicht nur erster Anfänger, erste Ursache, das Woher meines Gefühls ist, sondern der hört und der selber auch redet. Jesus macht es darum viel einfacher, als wir uns das selber machen. Philosophisch und theologisch. Er sagt schlicht, Gott ist unser Vater. Wenn ihr betet, dann sollt ihr Gott als Vater anrufen. Und das hat Jesus nicht nur einmal gesagt. Wisst ihr, so nebenbei, so eine Nebenbei-Formulierung, dass wir sagen könnten, okay, das war mal ein Gedanke von Jesus, den haben wir vielleicht ein bisschen übertrieben aufgenommen oder so. Nein, das zieht sich durch die Bibel, durch das Neue Testament und durch das Reden Jesu durch. In der Bergpredigt, als die Jünger fragen, wie sollen wir beten, und Jesus das Vater unser nennt. Aber auch im Johannesevangelium an vielen Stellen erzählt Jesus immer wieder von seinem Vater. Im Johannesevangelium zum Beispiel im 3. Kapitel, da sagt er, der Vater hat den Sohn lieb und hat ihm alles in seine Hand gegeben. Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Der Vater im Himmel und er, Jesus, der Sohn. Und er sagt weiter, der Vater und ich, wir sind eins. Und viele andere Stellen. Und das wirft die Frage auf, die wir so oft stellen, wie ist das mit Vater und Sohn, der dreieinige Gott, der Heilige Geist kommt noch dazu. Wie können wir das verstehen, denkerisch nachvollziehen? Man kann da viel, viel Gutes sagen und sehr viel Hohes denken. Aber wisst ihr, das Entscheidende ist, dass wir in diese Vaterbeziehung eintreten. Dass wir Gott als Vater anrufen und erfahren, dass er unser Vater ist. Darum lese ich uns jetzt nochmal das Vaterunser, diese Sätze, die wir so gut zu kennen meinen und die wir doch nie ganz ausschöpfen. Aus Matthäus 6, ab Vers 9, da sagt Jesus, zuvor noch, in Vers 8 steht es, euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Darum sollt ihr so beten. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So lehrt uns Jesus zu beten. Wir sollen Gott als Vater anrufen. Das ist für uns Christen eine Selbstverständlichkeit. Aber es ist alles andere als selbstverständlich. Dass wir Gott als Vater anrufen, das ist etwas Wunderbares, etwas Großartiges, etwas Einzigartiges. Denn wenn der lebendige Gott, von dem wir alle herkommen, der wirklich der Anfang der Welt ist, unser Vater ist, verändert das alles. Das sagt etwas über ihn aus, das sagt aber auch etwas über uns aus. Gott ist eben nicht nur ein Prinzip und wir Menschen irgendwie daneben. Er ist unser Vater und wir dürfen seine Kinder sein. Wisst ihr, für mich war es eine der größten Erfahrungen, der einschneidendsten Erlebnisse in meinem Leben, als ich Vater geworden bin. Es gibt ja so verschiedenste Lebenssituationen, die alle bedeutsam sind. Also wenn man die Schule irgendwann abschließt, auch vorher schon irgendwie Konfirmation, war für mich irgendwie auch wertvoll. Schulabschluss, Studium zu beginnen, Zivildienst, zu heiraten, mehrfach umzuziehen. Das sind alles so Stationen und die haben immer auch etwas mit einem gemacht. Natürlich, eine Hochzeit macht was mit einem. Also das Leben danach ist anders als vorher. Und schön und wertvoll und gut. Aber die Geburt unserer Kinder, das war etwas ganz Einzigartiges. Als ich zum ersten Mal ein Baby, mein Kind, in den Armen gehalten habe, bei der Geburt dabei war und das erlebt habe, da war eine Liebe plötzlich da, die vorher nicht da war, weil es diesen Menschen nicht gab. Und auch das Wissen, das Gefühl, ich habe jetzt Verantwortung für diese Geschöpfe, für diese Kinder, die mir anvertraut sind. Ich bin Vater. Es verändert was. Ein paar sind hier, die das auch schon erlebt haben, vermute ich mal, und die das so ein bisschen nachvollziehen können. Und jetzt überlegt mal, jetzt sagt uns Jesus, Gott ist unser Vater. Wenn ich schon als Mensch als menschlicher Vater so etwas empfinden kann und so etwas erfahre, was heißt das dann eigentlich von Gott? Was heißt das über seine Liebe? Gottes Liebe zu uns ist die Liebe eines Vaters. Und dieser Vater ist bereit, für sein Kind alles zu geben. Er lässt es nicht mehr los. Dieses Kind ist verbunden mit ihm. Das lässt sich nicht mehr aus der Welt schaffen. Es ist sogar ja so, auch in unserem zwischenmenschlichen Zusammenleben, selbst wenn ein Kind stirbt, es wird immer mein Kind bleiben. Man bleibt immer Vater, auch wenn es Streit gibt, wenn die Kinder wegziehen oder wenn es viele Verfehlungen gibt, wenn so viel zerbricht. Du bist immer Vater oder Mutter und du bist immer Sohn oder Tochter. Das bleiben wir. Gott ist unser Vater und er bleibt es. Egal wie wir uns zu ihm verhalten, er lässt sich von uns als Vater anrufen. Darum sollten wir dieses Vorrecht in Anspruch nehmen und nutzen und Gott bewusst als Vater ansprechen in unserem Beten. Vater im Himmel, lieber Herr, mein Vater, betet ihr so? Prüft es mal für euer Beten. Und ich will euch sehr ermutigen, diese Anrede Gottes als Vater in euer Gebet mit hineinzunehmen, ganz bewusst. Wir neigen dazu ja insgesamt, kirchlich gesehen, so das Gegenteil zu machen. Die Rede von Gott als Vater eher zurückzunehmen aus Gründen einer vermeintlichen Geschlechtergerechtigkeit. Das ist der größte Unsinn, den es überhaupt geben kann im Blick auf Gott selber. Jesus lehrt uns, Gott als Vater anzurufen und stellt ihn uns als Vater vor. Also sprechen wir ihn auch als Vater an. Und wenn wir das verlieren, verlieren wir etwas vom Wesen Gottes. Etwas ganz Entscheidendes. Er ist unser Vater. Und je mehr wir beginnen, ihn als Vater anzusprechen, desto mehr erleben wir uns als Gottes Kinder. Gottes Kind zu sein, ist nicht einfach so eine allgemeine Erklärung für alle Menschen. Gottes Kind ist, wer Gott als seinen Vater annimmt, wer zu ihm nach Hause kommt. Jesus erzählt die Geschichte vom verlorenen Sohn und dem barmherzigen Vater. Die kennt ihr vermutlich alle, ist uns vertraut. Der Sohn, der von zu Hause weggeht, und der Vater, der zu Hause auf ihn wartet und ihn nie aus dem Herzen verliert, mit ihm verbunden bleibt, wohin der auch geht, in die tiefsten Abgründe, wohin er sich auch immer begibt. Der Vater ist da und wartet. Er bleibt sein Vater und das Zuhause bleibt sein Zuhause. Und als der Sohn irgendwann umkehrt, da steht der Vater mit offenen Armen da und erwartet ihn. Gott als Vater anzurufen heißt, nach Hause zu kommen. Denn bei diesem Vater sind wir zu Hause. Beten heißt, auch im Lauf eines Tages immer wieder von weit her nach Hause zu kommen. Zu Gott nach Hause kommen. Übrigens ist Buße genau das Gleiche, dieses große Wort Buße. Martin Luther hat es ja in seiner ersten der 95 Thesen festgehalten. Buße tun. Was heißt Buße tun? Habt ihr das mal gelernt, Katechismus? Gibt es so ein paar Ex-Konfirmanden hier? Was heißt Buße tun? Da vorne haben das zwei gesagt, die jetzt schon ein bisschen aus dem Konfirmandenalter draußen sind, glaube ich. Ganz treffend, Buße tun heißt, so steht es im Katechismus, umkehren in die offenen Arme Gottes. Auch wenn wir schuldig werden und ganz weit von Gott weglaufen, nicht an ihn denken, alles andere tun als seinen Willen und ihn schon gar nicht fühlen, bleibt er unser Vater und umzukehren, ihn als Vater anzurufen, ihm wieder in die Arme zu laufen, das heißt nach Hause kommen. Und das geschieht im Gebet. Darf ich mal fragen, wann wart ihr zum letzten Mal zu Hause? Habt ihr diese Erfahrung des Heimkommens? Viele kennen das jetzt so in den Weihnachtstagen. Da kommen auch die Studenten, die nach weit weg gehen irgendwie und vielleicht ein halbes Jahr schon nicht mehr zu Hause waren, mal wieder nach Hause zu Mama. Und da gibt es dann die Plätzchen und den Christbaum und so ein bisschen Familienerleben. Und man ist mal wieder zu Hause. Das ist meistens schön, manchmal auch ein bisschen schwierig. An Weihnachten treten manchmal auch dann so ein paar familiäre Konflikte auf. Aber wir haben eine Ahnung davon, was es bedeutet, wenn wir lange weg waren, wieder nach Hause zu kommen. Beten heißt, nach Hause zu kommen zu unserem Vater. Und wir brauchen das für unseren Weg, wenn wir uns senden lassen, wenn wir in unseren Tag gehen und in unsere Arbeit als Gesandte Gottes zumal, dass wir immer wieder nach Hause kommen zu unserem Vater im Himmel. Gott ist unser Vater. So leben wir also als Gottes Kinder. Und ich möchte euch das sehr ans Herz legen, dass ihr das Vaterunser, diese Anrede, einmal so neu bedenkt und vertieft und das in diesem Jahr 2018 tief in eurem Gebetsleben verankert. Nach Hause kommen zu unserem Vater im Himmel. Jetzt wird aber im Vaterunser entfaltet, was dieses nach Hause kommen heißt. Gehen wir das mal schnell durch, so ein Schnelldurchlauf durch das Vaterunser. Wir könnten damit Tage verbringen, aber das können wir ja dann auch tun in diesem Jahr. Jetzt mal so ein Schnelldurchlauf, da heißt es, dein Name werde geheiligt. Was bedeutet das denn? Dein Name werde geheiligt? Das heißt, dein Name, Vater, soll geehrt werden in dem, was ich tue, in meinem Leben. Jetzt, in dem, was ich nachher sage, in dem, wie ich anderen begegne, wie ich arbeite, du, dein Name soll geheiligt, geehrt werden. Und dein Reich komme, dein Wille geschehe in meinem Leben, legen wir dazu. Dein Wille soll geschehen in dieser Welt, die wir nicht in der Hand haben und in unserem Leben. Darum müssen wir beten. Wir tun nämlich nicht automatisch, was Gott gefällt und was ihn ehrt. Wir haben es nötig, dass wir darum bitten. Beten, dass wir Gottes Willen tun und dass wir ihm entsprechen. Jetzt haben wir vorher schon kurz darüber gesprochen, wie das ist mit Gebetserhörungen. Und wann Gott Gebet erhört. Andreas hat so ein Erlebnis erzählt. Es wäre interessant von euch zu hören, welche Erfahrungen ihr so gemacht habt mit Gebetserhörungen. Ich finde, und das ist so eine Erfahrung von mir, dass eines ganz entscheidend ist. Erstens, ich kann Gott alles sagen, jeden Wunsch meines Herzens. Ich muss nichts zurückhalten. Ich kann ihn auch um den Porsche bitten oder um Dinge, die ich gerne hätte. Ich kann alles sagen. Gebetserhörung bedeutet aber nicht, dass ich den Porsche dann vor der Haustür stehen habe und dass alles genau so eintrifft, wie ich mir das denke. Sondern das Entscheidende ist, dass ich beim Beten der Wunsch in meinem Herzen in Gottes Willen hineinlegt. Beim Beten legen sich unsere Wünsche in den Willen Gottes hinein. Wir haben das als Familie erfahren, als meine Mutter schwer krank war. Meine Mutter ist schon vor über 10 Jahren verstorben. Schwere Krankheit. Und was haben wir gebetet? Was hat sie gebetet? Zu Gott geschrien, verzweifelt. Und in der Gemeinde haben sie gebetet, in der Gemeinschaft. Es gibt viele, die gebetet haben. Aber sie ist nicht geheilt worden. Es hat sich nichts verändert. Die Krankheit ist fortgeschritten und irgendwann ist sie gestorben daran. Und doch ist Beten nicht vergeblich, weil sich der berechtigte Wunsch nach Heilung, und wir können sagen, dass der nicht berechtigt wäre und nicht ernsthaft wäre, weil sich dieses Wünschen in den Willen Gottes hineinlegt. Wisst ihr, den Willen Gottes für unser Leben, was Gott mit uns vorhat und was er vielleicht mit dir vorhat, wenn du dich senden lässt, in die Mission, irgendwo weit weg in die Welt oder einfach nur in dein Leben, in deinen ganz normalen Alltag. Wer weiß, was Gott mit dir vorhat? Die Geschichten derer, die sich von Gott senden lassen, das sind keine Luxus- und Erfolgsgeschichten. Das sind oft ganz bittere Leidensgeschichten. Und wir machen die Erfahrung, dass wir, wenn wir das Vaterunser beten, dieses Gebet, sich der Wunsch in unserem Herzen, unser Lebenswunsch, unsere Sehnsüchte in den Willen Gottes legen. Es verändert sich etwas. Und der Wille des Vaters und mein Denken und Sehnen und Wollen, die wachsen nach und nach zusammen. Aber das ist ein Weg. Das ist ein Gebetsweg. Das Wunderbare dabei ist aber, dass wenn wir beten, dein Wille geschehe und dein Reich komme und das soll so sein, dein ist das Reich und die Herrlichkeit in Ewigkeit und das, was du willst und tust, Vater, das soll in meinem Herzen geschehen, in dieser Welt und im Himmel, dass auf diesem Weg der Himmel in unserem Herzen aufgeht und wir Frieden finden und eine ganz merkwürdige und nicht logische Gelassenheit und eine Freiheit. Denn wir lernen uns in den Willen Gottes zu fügen und erfahren, der Vater im Himmel sorgt für uns. Habt ihr den Vorspruch von Jesus zum Vater unser noch im Ohr? Ab Vers 9 beginnt das Vaterunser und vorher sagt Jesus, ich habe das kurz davor gelesen, darum sollt ihr den anderen, den Heiden nicht gleichen. Euer Vater im Himmel weiß nämlich, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Das ist eine Erfahrung, die sich mit dem Beten auch einstellt. Wir meinen am Anfang unseres Glaubenslebens und auch immer wieder auf dem Weg, dass wir Gott einmal erst sagen müssen und erklären müssen, was wir gerne hätten, damit er es versteht. So wie Kinder ihre Eltern überzeugen wollen, dass der Weihnachtswunsch, den sie haben, wirklich berechtigt und wichtig ist und warum die PS4 unterm Christbaum liegen muss und so. Da kann man Gründe nennen und argumentieren. Und so dürfen wir auch beten, keine Frage, so dürfen wir beten. Aber nach und nach merken wir müssen Gott gar nicht erklären. Und argumentieren, warum es jetzt gut wäre, dass er unser Gebet hört. Sondern wir lernen zu vertrauen, dass er ja schon längst weiß. Und dass der Vater uns doch kennt. Und im Grunde können wir nur sagen, Vater, du weißt doch. Und es fügt sich dazu, dass wir sagen, aber ich weiß auch, dass du schon längst weißt, was ich brauche, bevor ich überhaupt komme. Und dass du für mich sorgst, dass du meine Bedürfnisse kennst und dass du als Vater willst, dass sie gestillt werden. Der Vater will doch sorgen, will sein Kind doch nicht allein lassen. Und das tut er. Unser Vater sorgt für uns. Gott sorgt für uns. Und er tut das auch. Und so hängt das ganze Vaterunser zusammen. Er tut es gerade dann auch, wenn wir von ihm weglaufen, wenn wir schuldig werden, wenn wir unserem Vater die Ehre nehmen und seinen Namen nicht heiligen und seinen Willen nicht tun und auch nicht tun wollen, wenn wir einfach weglaufen, wenn wir in so einer Art Glaubenspubertät gegen ihn sind und in so einer Art Glaubens-Midlife-Crisis Gott doch einen alten Mann sein lassen, dann bleibt er trotzdem unser Vater. Er wird nie Großvater. Er wird nie unser Onkel nur oder ein entfernter Verwandter. Er zieht sich nie zurück und fordert von uns irgendwann das Sie ein. Er bleibt unser Vater. Und er lässt sich auch bitten um Vergebung. Darum sagt Jesus, wir sollen so beten. Unser tägliches Brot gib uns heute. Bitte sorg für das Tägliche. Fürs Brot übrigens. Nicht für die Schwarzwälder Kirschtorte oder den Schinken oder irgendwelche Luxusgüter. Einfach für das Notwendige. Fürs Brot. Bitte sorge für mich. Und vergib unsere Schuld. Vergib mir meine Schuld. Und vergib uns miteinander unsere Schuld. Weil Gott Vater ist und nur weil er Vater ist, vergibt er. Es gibt niemanden auf der Welt, der bereit ist, so zu vergeben wie ein Vater seinem Kind. Das gilt für Mütter auch. Ja? Aber im Unterschied zum Chef oder zum Kollegen oder zum Nachbar oder zu anderen Menschen, zu denen wir Beziehungen haben, Sportkamerad, der oder die mitsingt im Chor. Alle möglichen Bekannten haben ein Recht und auch die Grundhaltung, nicht einfach großherzig zu vergeben. Ein Vater aber ist bereit dazu. Gott ist bereit zu vergeben. Vater, vergib. Jesus hat diese Bitte selbst am Kreuz ausgesprochen. Als sie ihn am Kreuz festgenagelt haben, als er unsere Schuld getragen hat, als das Bitterste, was in dieser Welt auch ist, die Sünde, die uns von Gott trennt, die uns kaputt macht, als das deutlich wurde und es Jesus gespürt hat und am eigenen Leib getragen und ertragen und erlitten hat, da hat er dieses Gebet gesprochen. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Vater, vergib. Wenn du Vergebung suchst in deinem Leben, dann helfen dir keine Bußtaten. Es hilft dir auch nicht, zu einem Gott, der erhaben ist und weit erhoben ist, zu schreien. Kein Gott der Religionen oder der Philosophen kann vergeben. Nur einer, der Vater im Himmel, der seinen Sohn gegeben hat, damit wir leben. Aus Vaterliebe heraus. Vater, vergib uns unsere Schuld. Und jetzt will ich an der Stelle darauf hinweisen, was ich schon vorher hätte sagen können, weil es sich das durch das Vaterunser zieht. Ist euch schon mal aufgefallen, dass das ja nicht ein Vater mein ist? Und dass es nie darum geht, dass wir sagen, mein Brot gib mir heute und meine Schuld vergib mir heute? Sondern da steht merkwürdigerweise und von Jesus so gesagt der Plural. Jesus stellt uns, wenn wir beten, hinein in eine Gemeinschaft. Und das, wisst ihr, ist die ursprüngliche Gebetsgemeinschaft. Nicht nur dann, wenn wir zusammenstehen und miteinander beten, so im Hauskreis oder irgendwie in Gruppen, ist das eine Gebetsgemeinschaft. Beten geschieht immer in Gemeinschaft. Und wenn wir Gott um Brot bitten und um Vergebung bitten, dann sind immer die anderen mit hineingenommen. Vergib uns unsere Schuld. Wenn wir das gemeinsam beten, sagen wir uns, aber auch wenn wir das Vaterunser alleine beten. Und es ist auch ein Gebet, das ich zu meinem Vater sprechen darf. Auch im Auto, wenn ich allein drin sitze, ja, an der roten Ampel. Oder unter der Bettdecke oder wo auch immer. Wir sind mit hineingenommen und bringen der Schuld der Gemeinschaft, in der wir stehen, vor unseren Vater im Himmel. Das gilt für uns als Gemeinde. Jeder Einzelne, der das Vaterunser betet und erst recht, wenn wir es zusammen tun, dann bitten wir um Vergebung für unsere Schuld. Und wir bitten, wenn wir um Brot bitten, dass Gott uns versorgt, uns miteinander. Beten stellt uns in eine Gemeinschaft mit hinein, weil der Vater immer alle seine Kinder mit im Blick hat. Und das führt dazu, dass sich unser Wesen so verändert, dass wir bereit werden, anderen zu vergeben, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Übrigens ist das keine Begrenzung an dieser Stelle. Also so eine Bedingung, vergib uns unsere Schuld in dem Maße, wie wir auch anderen vergeben. So wird das ja manchmal auch gedeutet. Das wäre ein Missverständnis. Wenn Gott mir nur so vergeben würde, wie ich anderen vergeben kann, dann wäre es ehrlich gesagt schlecht bestellt um meine Vergebung. Weil Vergebung immer etwas ist, was in unserem Herzen wachsen muss, anderen Menschen gegenüber, die an uns schuldig geworden sind. Der Vater im Himmel aber vergibt uns ganz. Und in dem Maße, wie wir betend mit dem Vater verbunden sind, werden wir bereit und fähig, anderen zu vergeben. Vergebung ist nicht etwas, was man befehlen kann, was auf Knopfdruck geschieht, was man anordnen kann. Es ist etwas, was reifen muss und was manchmal ein Leben lang schwer fällt. Ich weiß nicht, wie tief ihr schon verletzt worden seid, welche Schuld euch schon zugefügt wurde. Auch von menschlichen Vätern, die werden auch an uns schuldig. Und als menschliche Väter werden wir auch schuldig. Vergebung ist etwas, was schwer fällt. Es reift nur. Aber dazu ist es nötig, dass wir selber die Hände öffnen, uns vergeben lassen und dann nach und nach lernen zu vergeben und dem Vater ähnlich werden. So wächst Erlösung, Befreiung von dem Bösen. Ich will noch zum Schluss eingehen auf so ein kurzes Wort, das ja gerade so durch die Presse ging, wenn es heißt, führe uns nicht in Versuchung. Habt ihr das gehört, dass der Papst da angeregt hat, man müsse das doch anders übersetzen? Ist interessant, so nach 500 Jahren möge man im Deutschen doch mal das Vaterunser anders übersetzen. Nein, ich bin dafür, dass wir genau bei dem bleiben, wie es da steht, weil es Jesus auch so gesagt hat. Aber wie ist das jetzt mit der Versuchung? Führt uns Gott, kann uns unser Vater im Himmel in Versuchung führen? Also anleiten und reizen, zum Bösen, Böses zu tun, seinen Willen nicht zu tun? Nein, natürlich nicht. Das wird in der ganzen Bibel deutlich, besonders vielleicht im Buch Hiob, wo der Teufel auftritt, der Gegenspieler Gottes, und den Menschen Hiob dann ihm Böses zufügen kann. Krankheit und alle Not, ihr kennt die Geschichte, was Hiob alles erleidet. Es gibt einen Gegenspieler Gottes, aber klar ist, Gott ist immer der Herr. Er lässt zu, dass uns etwas widerfährt. Aber er ist nicht der Auslöser des Bösen, das uns widerfährt, und schon gar nicht des Bösen, das wir selber tun. Dafür ist eine andere Macht verantwortlich. Aber diese Macht ist dem Vater im Himmel, dem lebendigen Gott, nicht gleichgestellt, sodass immer so zwei Gleichwertige gegeneinander kämpfen würden. Nein, Jesus zeigt uns Gott als allmächtigen Vater, der der Herr ist. Es geschieht nur das, was er zulässt. Damit er nichts zulässt, was über alle Maßen geht, diese Bitte, führe uns nicht in Versuchung. Vater, lass es gnädig sein in meinem Leben, auch in der Krankheit, auch in dem Schweren. Auch in dem, was ich nicht will, aber was doch in meinem Leben da ist, weil unsere Existenz auf dieser Welt immer gebrochen ist. Vater, bitte, mach es so, dass ich es aushalte und dass ich irgendwann ganz nach Hause komme zu dir. Das liegt drin in diesem Satz, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Vater, mach uns frei von dem Bösen, das wir tun und das wir erleiden. Jesus weiß, dass das zu unserem Leben gehört. Wir leben in einer Welt, die von der Sünde beherrscht ist. Sünde heißt, wir sind nicht im Himmel. Wir sind getrennt von Gott. Noch sind wir auf dem Weg nach Hause. Aber es gibt diese Himmelsmomente in unserem Leben, wenn wir Gott als Vater anrufen. Und so begleitet er uns auf dem Weg. Und wir sehnen den Himmel herbei, erlöse uns von dem Bösen. Denn, und so kehrt das Gebet am Schluss zurück zum Vater, zu dem, der einfach für uns da ist. Denn dir gehört alles. Dein ist das Reich und alle Kraft und die Herrlichkeit, und zwar für immer. Nicht nur für diesen Tag. Vorher ging es ums tägliche Brot. Aber wenn es um den Vater geht, dann ist er ewig für uns da. Wäre es nicht an der Zeit, dass wir wieder neu lernen, zu Gott Vater zu sagen und das zu beherzigen, persönlich in unserem geistlichen Leben, aber dann auch miteinander in unseren Gemeinden, in unseren Kirchen, dass wir zu Gott Vater sagen und neu erleben, was es bedeutet, seine Kinder zu sein. Das wünsche ich euch von Herzen. Lasst uns jetzt miteinander beten. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns beten lässt, dass wir dich als Vater anrufen dürfen und dass du unser Vater bist und bleibst, egal wo wir herkommen und wohin wir gehen. Wir bitten dich, dass wir an deinem Herzen bleiben. Schenkst, dass wir dir jeden Tag neu in den Ohren legen, dass wir mit dir verbunden sind, dass dein Wille geschieht in unserem Leben und wir dir ähnlicher werden. Herr, wir bitten dich, segne uns und lass uns ein Segen sein für andere. Und wir bitten dich für diese Welt, in der so vieles im Argen liegt, wo es so viele Nöte gibt und Schuld und Terror und Last. Vater, erbarme dich. Und wir bitten dich für deine Kinder, die verfolgt sind, die bedrängt sind und die nicht wissen, ob sie diesen Tag heute überleben. Vater, sei ihnen nahe. Und wir bitten dich, dass in allem, in unserem Leben, in unserer Kirche und in unserer Zeit dein Name geehrt wird. Amen.